Da alle Halbgötter, die auf den höheren Planetensystemen leben, wieder herunterkommen müssen, sind sie alle neidisch, dass ich durch hingebungsvollen Dienst nach Vaikuntha Loka erhoben werde. Das ist Dhruva Maharaj, der hier spricht. Diese unduldsamen Halbgötter haben meine Intelligenz verwirrt und nur aus diesem Grunde konnte ich den echten Segen der Unterweisung des weisen Narada nicht annehmen. Erläuterung. Wie durch viele Beispiele in der vedischen Literatur deutlich wird, werden die Halbgötter sehr gestört, wenn sich jemand schwere Enthaltungen auferlegt, da sie immer Angst haben, ihre Posten als die beherrschende Gottheit der himmlischen Planeten zu verlieren. Es ist ihnen bekannt, dass ihre Position auf den höheren Planetensystemen vergänglich ist, wie im 9. Kapitel der Bhagavad Gita, Chine Punya, Martya Lokam Vishanti, bestätigt wird. Das heißt in der Gita, dass alle Halbgötter die Bewohner des höheren Planetensystems sind und wieder auf die Erde zurückkehren müssen, nachdem sie die Ergebnisse ihrer frommen Werke aufgebraucht haben. Es ist eine Tatsache, dass die Halbgötter die verschiedenen Tätigkeiten der Glieder unserer Körper beherrschen. Tatsächlich steht es uns nicht einmal frei, auch nur unsere Augenlider zu bewegen. Alles wird von ihnen kontrolliert. Und Dhruva Maharajas Schlussfolgerung lautete, dass diese Halbgötter sich gegen ihn verschworen hatten, um seine Intelligenz zu verunreinigen, da sie auf seine höhere Stellung im hingebungsvollen Dienst neidisch waren und dass er deshalb Naradas segensreiche Unterweisung nicht annehmen konnte, obwohl er der Schüler eines großen Vaishnavas wie Narada Muni war. Jetzt bedauerte Dhruva Maharaj sehr, dass er diese Unterweisungen missachtet hatte. Narada Muni hatte ihn nämlich gebeten, kümmere dich nicht um die Beleidigung oder Bewunderung. Kümmere dich nicht um die Beleidigung oder Bewunderung seitens deiner Stiefmutter. Er fragte Dhruva Maharaj, was dieser mit solcher Beleidigung oder Bewunderung zu tun habe, da Dhruva nur ein Kind war. Aber Dhruva Maharaj war entschlossen, den Segen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erlangen, und so riet Narada ihm fürs Erste, nach Hause zu gehen und erst dann wieder zu versuchen, hingebungsvollen Dienst zu praktizieren, wenn die Zeit reif sei. Dhruva Maharaj bedauerte, dass er den Rat Narada Munis zurückgewiesen und darauf bestanden hatte, etwas Vergängliches zu erbitten, nämlich Rache gegen seine Stiefmutter, weil diese ihn beleidigt hatte und den Besitz des Königreiches seines Vaters. Dhruva Maharaj bedauerte sehr, dass er die Unterweisung seines spirituellen Meisters nicht ernst nehmen konnte und dass sein Bewusstsein daher unrein war. Dennoch ist der Herr so barmherzig, dass er Dhruva das letztliche Vaishnava-Ziel anbot, weil dieser hingebungsvollen Dienst ausführte. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvaseza Sunyavadi Paskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Govakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Matir vidushita devai prathabir asahishnubi yo narada vachastatyam nagrahisham asattama. Da alle Halbgötter, die auf den höheren Planetensystemen leben, wieder herunterkommen müssen, sind sie alle neidisch, dass ich durch hingebungsvollen Dienst nach Vaikuntha Loka erhoben werde. Diese unduldsamen Halbgötter haben meine Intelligenz verwirrt und nur aus diesem Grunde konnte ich den echten Segen der Unterweisung des weisen Narada nicht annehmen. Dhruva Maharaj beklagt hier seinen Mangel an Intelligenz, spirituellen Fortschritt zu suchen. Wie ihr wisst, hatte Dhruva Maharaj den Wald aufgesucht, nicht des spirituellen Fortschrittes willen, sondern um ein Königreich zu erhalten, das größer war als das seines Vaters und Urgroßvaters. Ein weiteres Motiv war gewesen, Rache gegen seine Stiefmutter zu verüben. Beides an und für sich materielle Motive. Nun, hier versuchte er herauszufinden, warum er sich so hat täuschen lassen, und kommt auf einen interessanten Punkt. Er analysiert, dass diese Störung der untergeordnet gewesen war, der ausgesetzt worden war, durch die Einwirkung von Devatas, Halbgöttern, hervorgerufen wurde. Wie wir aus dem zweiten Kanto des Srimad Bhagavatams verstehen, sind unsere Bewegungen von den Halbgöttern kontrolliert. Im sechsten Kanto heißt es genauso wenig, wie sich ein Tier, welches aus Gras hergestellt worden ist, ein Graspferd zum Beispiel, bewegen kann. Ohne die Kontrolle der höchsten Persönlichkeit Gottes könnte sich auch das Lebewesen nicht kontrollieren, ohne die Kontrolle der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Art und Weise, wie Krishna dieses Lebewesen kontrolliert, ist durch seine bevollmächtigten Agenten, die Devatas, die für verschiedene Elemente und auch für verschiedene Funktionen im Kosmos verantwortlich sind. Als Kinder, wenn wir mit einer Art kindlichen Unbefangenheit in die Welt gehen, vermuten wir hinter allen Naturgewalten Personen. Ihr wisst, wie der Wind dargestellt wird, eine Wolke mit einem Gesicht und Blasebacken und so weiter und so fort. In der heutigen Zivilisation wird diese Vorstellung als eher kindlich zurückgewiesen. Doch möchten wir den Materialisten vorwerfen, von einer zum Himmel schreienden Naivität besessen zu sein. Wie sollen wir denn irgendwelche Vorgänge erklären, wenn wir nicht in einer letzten Instanz zu einer Person gehen? Kameras zum Beispiel, Videokameras, die sind nicht plötzlich im All durch eine Art von Explosion entstanden und schweben jetzt im Kosmos herum. Sterne, die doch viel komplexer sind als Videokameras, sollen die durch einen Knall entstanden sein und dann im All herumschweben? Das klingt doch ein bisschen komisch. So, alle Dinge, die auch auf Anhieb gesehen unpersönlich wirken, haben eine Person in letzter Instanz dahinter. Oder heute Morgen, eines der Höhepunkte des Morgenprogramms, das Prasadam, was wir in circa 45 Minuten zu uns nehmen werden. Es taucht vor uns auf, wenn wir aus dem Tempelraum kommen, wird es wahrscheinlich dastehen, auf den rollenden Untersätzen. Das ist dann nicht durch eine unpersönliche Arrangierung da. Der frisch rasierte Rajendra Kumar kocht es. Es ist also auch hier in letzter Instanz eine Person dahinter. So ist es bei allen Dingen im Kosmos. Die Beschreibung, dass also Devatas es sind, die letztendlich sogar für die Bewegung unserer Augenlider verantwortlich sind, ist nicht naiv, sondern sehr analytisch. Im Ayurveda behandelt man mit dieser Weltsicht erfolgreich Patienten, indem man nämlich dann dort an den jeweiligen Organen des Körpers, die gestört sind, zusätzlich mit der Medizin noch ein Mantra spricht, der den jeweiligen Devata oder Halbgott, der für die Kontrolle diese entweder Funktion oder dieses Organs verantwortlich ist, beschwichtigt, sodass der günstig gestimmt wird und das Organ es zulässt, dass das Organ überhaupt geheilt wird. Wir hatten gestern ein wenig darüber gesprochen und ich möchte euch dann hier nur an dieser Stelle erinnern, wie Varuna einst einem König, der ihm gegenüber ein Versprechen gebrochen hatte, einen Wasserbauch zugefügt hat, den er nicht wegheilen konnte. Weder durch Allopathie noch Hämopathie nichts wirkte. So, Dhruva Maharaj kommt also in seinem Versuch zu verstehen, warum er mit materiellen Motiven den Pfad des Krishna-Bewusstseins begann, ganz richtig zu den Devatas, zu den Halbgöttern, bei denen er eine Art Intervention oder Sabotage seiner Intelligenz vermutet. Nicht? Er sagt, das müssen die Devatas gewesen sein, die das ganz humane Bedürfnis hatten, mich zu stoppen auf meinem Pfad des spirituellen Fortschrittes, aus Angst um ihre eigene Position. Das ist also Dhruvas interessante Analyse in diesem Shloka. Eine Analyse, die wir zum Teil auch in unserem eigenen Leben sehen können. Es kann manchmal sein, dass wir trotz Bemühungen und trotz Wünsche durch eine Art problemgeladene Periode im hingebungsvollen Dienst hindurchgehen. Es scheint so, als dass unser Leben unter den Rahu gestellt ist und wir von Wünschen heimgesucht werden, die uns an und für sich nicht sehr genehm sind, die wir nicht gerade wollen. Es kann vorkommen. So eines der Gründe ist, die hierfür gegeben werden, die Kontrolle der Devatas. Allerdings muss ich euch sagen, dass wir diese Entschuldigung bei uns, vielleicht gibt es ganz seltene Ausnahmefälle, wo das eintritt, wir können uns nicht so leicht auf diese Entschuldigung berufen. Denn es ist so, dass Krishna den Devatas sagt, sie sollen mit den Devotis zusammenarbeiten. Wie beim Marathon merkt man das. Also die ganze, als dieser Schnee, diese Schneeperiode einsetzte, letzte Woche, und so hoch Schnee plötzlich lag, waren Kleingeister wie ich sofort am Zweifeln, oh no, wie soll es jetzt weitergehen? Die Armen sind getan, die Devotis. Jetzt werden sie kaum noch 50 Bücher am Tag verteilen können. Nicht, weil auf jedes Buch gleich so eine Schneekrone raufkommt, nicht? Wenn sie es nur raushalten. Und Ängste. Keinerlei. Es war nur Steigerung da. Vielleicht nicht bei allen, aber jetzt beim Bruttosozialprodukt sozusagen, da war nur Steigerung zu verzeichnen. Also Krishna hat da noch, die Devatas haben noch weiter kooperiert, obwohl sie, vielleicht haben sie die Kamis so ein bisschen unangenehm aufgeschreckt, sodass die mehr Zuflucht nehmen sollten, wollten oder so. Also die Devatas arbeiten normalerweise zusammen mit den Devotis. Ich möchte jetzt ein paar Punkte vortragen über Sankirtan und Sankirtan Marathon. Diese Vorlesung wird außergewöhnlich sein. Ich werde einfach versuchen, aus den Schriften ein paar Stellen zusammenzutragen, aus denen ich denke, dass ihr aus diesen Stellen halt eine Inspiration für euren Service sammeln könnt. Ich habe diese Stellen natürlich aufgezogen auf einen Faden, sodass es eine Mala ergibt von philosophischen Punkten, die durch ihren hübschen Geruch also euch möglichst inspirieren möchten. Das ist also der Wunsch des Vortragsgebenden. Ich möchte zunächst einmal auf eine Fragestellung, die sich im Marathon ergibt, eingehen. Nämlich die Fragestellung, wie werden jetzt diese Bücher verteilt? Ist es mein Wunsch, der dazu führt, dass die Bücher verteilt werden, oder ist es Krishnas Plan? Diese eine wichtige Frage, die sich ein Sankirtan-Philosoph stellt und die sehr interessant von Krishna beantwortet wird. Also nicht von Krishna selber, es wird von von Shukadev Goswami beantwortet. Und zwar ist es so, dass Krishna tatsächlich ein Krishna-Bewusstsein in einem Augenblick verbreiten könnte. Er könnte, weil er als Überseele im Herzen eines jeden weilt, jeden dazu inspirieren, ein Devote zu werden. Und er möchte das sogar. Doch möchte Krishna das über seine Devotis bewerkstelligen. O mein Herr, weil du mit grundloser Barmherzigkeit und mit allen Reichtümern aller Tapferkeit und allen Herrlichkeiten, aller Stärke und allen transzentalen Eigenschaften ausgestattet bist, bist du die höchste Persönlichkeit Gottes, der Meister eines jeden. Krishna ist mit anderen Worten allmächtig. Es gibt nichts, was er nicht tun könnte. Er hat alle Stärke. Aber um seine Ziele zu erreichen, nimmt er die Instrumente der Devotees. Prabhupada erläutert das. Manchmal bittet der Herr, wie zum Beispiel als Kind, Mutter Yashodas, seinen Geweihten um etwas Speise, als sei er hungrig. Manchmal sagt er seinem Geweihten in einem Traum, dass sein Tempel und sein Garten jetzt sehr alt seien und dass er nicht mehr sehr gut in ihnen genießen könne. Deshalb bittet er den Gottgeweihten, sie wieder instand zu setzen. Und manchmal ist er in der Erde vergraben, so als Deti, und bittet seinen Geweihten, ihn zu befreien, als wäre er unfähig, selbst hervorzukommen. Manchmal bittet er seinen Geweihten, seine Herrlichkeiten auf der ganzen Welt zu predigen, obgleich er vollkommen in der Lage wäre, diese Aufgabe allein zu vollbringen. Obwohl also die höchste Persönlichkeit Gottes mit allen Besitztümern ausgestattet und in sich selbst vollkommen ist, ist der Herr von seinen Geweihten abhängig. Deshalb ist die Beziehung des Herrn zu seinen Geweihten äußerst vertraulich. Das ist also der eine sehr interessante Punkt. Krishna könnte die Buchverteilung ohne uns machen. Aber er könnte die Welt Krishna bewusst machen, auch ohne uns. Doch es ist nicht sein Plan, das zu tun. Es gibt den unverfrorenen Verehrer. Prabhupada spricht darüber. Einst gab es einen Mann, der zur Göttin Kali betete und sagte, Kali, wenn du mir Geld und Reichtum gibst, dann werde ich dir ein Opfer geben, eine Ziege. Bengal, nicht? Ja. So, er wurde reich, brachte aber keine Ziege. Die Göttin Kali erschien ihm und fragte, wo ist meine Ziege? Ach, sagte der Mann, ist ein bisschen tierquälerisch, eine Ziege zu opfern. Und so mühsam und so. Finde ich auch, sagte die Göttin Kali. Also ich wollte nicht eine Ziege haben. Mir geht es nur darum, dass du dein Versprechen einhältst. Also gut, sagte der Mann, ich gebe was anderes. So, es wurde ein bisschen spät, so eine Woche verstrich. Wieder kam der Mann zu der Göttin und die Göttin fragte, wo ist jetzt mein Geschenk? Ich habe so viel zu tun, nachdem ich reich geworden bin. Ich habe Zeit für nichts, ganz außer Atem bin ich. Und sagte die Göttin, aber irgendwas musst du mir geben. Du hast ein Versprechen eingelöst. So, nach einer Woche kam der Mann wieder. Die Kali fragte, so, wo ist jetzt das? Der Mann sagte, siehst du die Fliegen, die um dich herum fliegen? Das wäre doch auch eine geeignete Opferung. Okay, sagte Kali, irgendwas, sonst geschieht ein Unglück in deinem Leben. Ja, sagte der Mann, wenn die Fliegen aber um dich herum fliegen, dann kannst du die doch selber fangen, nicht? Du bist doch allmächtig. Was brauchst du mich? So, Prabhupada benutzte dieses Beispiel, um den Devoti einen wichtigen Punkt zu machen. Wir sollen nicht denken, Krishna ist allmächtig, er kann das ja alles selber machen. ich esse Müsli und lese. Nicht? Das ist für meinen Teil meine Tätigkeit während des Marathons. Nein, das geht nicht. Krishna hat es so eingerichtet, dass er seine Ziele in dieser Welt durch seine Devotees erlangen möchte. Ein gutes Beispiel hiervon ist in der Bhagavad Gita gegeben, als nämlich Krishna seinen Freund Arjuna zum Kampfe motivieren möchte. Im 11. Kapitel, Vers 33, kommt ein interessantes Wort zum Vorschein. Daher erhebe dich, rüste dich zum Kampf und werde glorreich. Besiege deine Feinde und erfreue dich eines blühenden Königreiches. Durch meine Vorkehrungen sind sie bereits dem Tode geweiht. Und du, o Safya Sachi, kannst in diesem Kampf nur ein Werkzeug sein. Dieses Wort Nimitta Matram, werde ein Werkzeug, ist von besonderer Bedeutung. Eigentlich ist das ein hochinteressanter Punkt. Krishna hatte Arjuna gerade gezeigt, wie alles in ihm enthalten ist. Er hatte ihm seine kosmische Form gezeigt, in dem alles, Geburt, Tod, Gewinn, Verlust, alle Reichtümer, alle kosmischen Besonderheiten drin sind. Alles hatte er ihm gezeigt. Jetzt sagt er aber zu Arjuna, bitte, du sollst hier etwas ausführen. Er hatte ihm sogar gezeigt, wie die ganzen Soldaten in seinen Mund eingegangen waren und ihren Tod gefunden hatten. Das konnte Arjuna sehen, praktisch ein Blick in die Zukunft. Wir hatten gestern darüber gesprochen, wie Krishna nicht in den Begrenzungen einer gewöhnlichen Seele gebunden ist und deswegen auch in die Zukunft gehen kann und sehen kann. Nicht? So, er hatte eine Zukunftsvision gegeben. Und hier sagt er auch, die sind bereits tot, ich habe sie alle schon gegessen. Wie wir im Deutschen sagen, es ist gegessen. Nicht? Aber die Tatsache ist, dass er zu seinem Devoti geht und sagt, er soll als Instrument daran teilnehmen. Also Krishna erwartet das von seinen Devotees. Prabhupada erläutert diesen eher komplizierten Zusammenhang. Alles geschieht nach dem Plan der höchsten Persönlichkeit Gottes. Krishna ist so gütig und barmherzig zu seinen Geweihten, die seinen Plan nach seinem Wunsch ausführen, dass er ihnen allen Ruhm zukommen lassen möchte. Das Leben sollte daher so gestaltet werden, dass jeder im Krishna-Bewusstsein handelt und die höchste Persönlichkeit Gottes durch das Medium eines spirituellen Meisters versteht. Wenn wir Beifall machen auf Trommeln und Gongs und Harmoniums und Zimbeln, an und für sich gebührt dieser Beifall der höchsten Persönlichkeit Gottes, die in der Gita erklärt, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Oder auch an einer anderen Stelle, von mir allein kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Ohne Krishna könnt ihr nicht den Arm strecken und ihr werdet euch nicht daran erinnern, bitteschön, das ist ein Buch, das werden Sie mal in Ruhe zu Hause durchlesen, nicht? Ihr werdet euch nicht an diese Sätze erinnern können. Und die Überseele, die Intelligenz gibt, sodass die körperlichen Fähigkeiten überhaupt vonstatten gehen können, ist es nicht möglich, etwas zu tun. So, sie macht das halt, sie bewegt unseren Körper durch die Devatas, wie wir vorhin gehabt haben, nicht durch die Hilfe der Halbgötter. So, eigentlich ist es Krishna, dem wir also Beifall zollen. Es ist auch sehr wichtig für Sangetan, die Bodhis zu verstehen. Ich sehe ja immer mit großer Freude, wenn man es vorliest, die Sangetan, die Bodhis, wenn ihr Name ernannt wird, dann schwingen sie nicht mehr die Kasis, dann kommt so eine Art beklommene Stimmung in ihr Gesicht. Das ist richtig. Das falsche Ego ist es, welches uns hindern würde, das zu sehen, dass es an und für sich von Krishnas Barmherzigkeit zu verdanken ist, dass wir überhaupt den Fuß in Richtung Prasadam morgen, also ja, heute Morgen wahrscheinlich kriegen werden. Und alles Krishnas Barmherzigkeit. Trotzdem, wie gesagt, will er den Gottgeweihten den Ruhm geben. Merkt man auch auf Sanketag. Krishna ist so zufrieden, wie es Srila Harikesha Maharaj schreibt in diesem Brief, der am schwarzen Brett hängt. Den hat er, glaube ich, gestern oder vorgestern losgeschickt für die Inspiration der Devotis. Krishna ist so barmherzig oder selbst so zufrieden, wenn er die Devotis sieht, wie sie diese Aufgabe ausführen. Wenn man also den Wunsch Krishnas, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, ausführt, wird man ein Instrument Krishnas und von Krishna ermächtigt werden. Das wird sehr schön ausgedrückt, dieser philosophische Zusammenhang im 58. Shloka des 18. Kapitels. Matschita sarvadhurghani mat prasada tadishati atache tvam ahankaram nashro shasi vinangshasi. Wenn du dir über mich bewusst wirst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Wenn du nicht meiner Anweisung gemäß handelst und nicht kämpfst, wirst du in die Irre gehen. Krishna macht den Punkt sehr klar. Wir haben diese beiden Möglichkeiten. Entweder entsprechend Mayas zu handeln, dann und unter dem Diktat des falschen Egos zu stehen, oder eben ein Nimitta Matram zu werden, ein Instrument, was Krishna benutzt. Nun, in der Sankirtan-Mission gibt es einen Punkt, der sehr gefährlich werden kann dem Devotee und der manchmal die Ursache dafür bildet, dass der Devotee ein bisschen schwach wird auf Sankirtan. Und zwar ist das die Gemeinschaft, die er hat mit den Kamis. In den Schriften wird gewarnt vor dieser Gemeinschaft. Das heißt, die Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten kann sehr demotivierend sich auswirken. Ich möchte euch einen erstaunlichen Shloka aus dem 22. Kapitel des Madhya-Lila vorlesen. Es handelt sich um Vers 88 bis 90, in dem die Schäden, die man davontragen kann, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Nicht-Gottgeweihten, interessant analysiert werden. Durch Gemeinschaft mit weltlichen Menschen wird man ohne Wahrhaftigkeit, man verliert seine Sauberkeit, also das mit dem Rasieren, das können wir noch entschuldigen, geht noch, aber man verliert seine Barmherzigkeit, ist auch manchmal, wenn man Gemeinschaft mit den Nicht-Gottgeweihten ist, für einige Zeit. Manchmal wird man einfach zornig auch, wie Gadadhar das gesagt hat, als die Christen kamen und ihn verfolgt haben und ihn jedem, den er ein Buch mitgeben wollte, gesagt haben, schlimmste Propaganda, ein schlimmer Heini. Weil jeder, der Gadadhar sieht, kann nur Gutes denken. Da gibt es gar keine Frage. Gadadhar irgendwelche schlechten Motive unterzuwerfen. Das kann doch jeder Menschenkenner sehen, der nur mit einem halben Auge schaut, nicht halb zugeschlossen. Aber nein, die Christen können es nicht sehen. Er ist vom Dämon besessen, ein Teufel in unserer Stadt, der und so weiter und so fort. Ne? Da kann man sich gut vorstellen, da wird man manchmal einfach zornig. Da möchte man einfach schnell Lago rufen und sagen, kümmere dich mal darum, dem ein bisschen Manieren beizubringen. Nicht? Das passiert manchmal. Das ist eine Auswirkung der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten. In Jugoslawien ist es so weit gegangen, der hat ein Devoti Bücher verteilt. Und die Person, der das Buch gegeben hat, war zuerst sehr freundlich und aufgeschlossen. Dann sah er die Bücher und dann wandelte sich diese Person in ein wildes Monster, er sprang dem Arm Brahmachari, es war eine Frau sogar noch, an die Kehle, zerriss ihm seine schönen Neckbeats und lief dann in die Küche und kam mit zornig geschwungenen Kampfbeil heraus, wie also ein Apache, nicht? Und hat ihm das übergezogen, das Beil, nur einfach durch die Barmherzigkeit Krishnas, der also die scharfe Seite irgendwie ist ihr das Beil umgedreht oder so. Jedenfalls schlug sie zu mit dem stumpfen Teil. Und er war total überrascht, er hat nur schnell noch den Narsingha-Dev-Mantra gechantet und hat es irgendwie noch abgefangen. Es ist ihm also nicht an irgendwelche gefährlichen Stellen wie die Stirn oder so gekommen, sondern hat halt die Hand blutig also aufgeschlagen. Nicht? Aber eben nicht mit der scharfen Seite, sonst wäre vielleicht Schlimmeres geschehen. Es war, ließ sich also schnell wieder nähen und dann konnte er sogar weitermachen. Nicht? Wenn man diese Materialisten sieht, dann, nicht, das ist einfach manchmal zu viel. Nicht besonders, wenn man Christen sieht, dann hört ja alles auf. Sorry, das ist nicht so. Also die Barmherzigkeit verliert man in der Gemeinschaft mit weltlichen Leuten. Die Tiefsinnigkeit, das sieht man manchmal, die Votis fangen so an zu scherzen, so auf einer oberflächlichen Ebene. Die spirituelle Intelligenz, die Schüchternheit verliert man, die Entsagung, den Ruhm, die Neigung zu vergeben, die Kontrolle des Geistes, die Kontrolle über die Sinne, Glück und alle anderen Gelegenheiten im Leben. Man sollte zu keiner Zeit mit einem ausgemachten Dumpfkopf Gemeinschaft haben, dem es am spirituellen Wissen und der Selbstverwirklichung mangelt und der nicht mehr ist als ein Spielzeugtier in den Händen von Frauen. Die Illusion und die Fesselung, die für einen Mann auftreten, ist durch kein anderes Objekt so stark und vollständig wie dadurch, dass er Gemeinschaft hat mit einer Frau oder mit Männern, die zu angehaftet sind an Frauen. Das gleiche bezieht sich auf Matajis, deswegen Männer, die zu angehaftet sind an Frauen. Wenn man Gemeinschaft pflegt mit diesen Lustknaben, dann wird man im Herzen berührt. Deswegen heißt es in der Katyayana Samhita, es ist besser, die Leiden zu ertragen, hinter Gittern zu sitzen und umgeben zu sein in einem Käfig mit brennenden Flammen, als in einem Käfig, als Gemeinschaft zu pflegen mit denen, denen es an Krishna-Bewusstsein mangelt. Solch eine Gemeinschaft ist die größte Mühseligkeit. Also so tun die Schriften uns warnen vor der Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten, weil das eben ansteckend ist wie Scharlach. Nicht? Man kriegt so einen Ausschlag dann und das, die guten Eigenschaften gehen weg. Nun, auf Sankirtan kennen wir diese Sache, diesen Zusammenhang sehr gut und merken dann manchmal auch, wie das Bewusstsein verunreinigt wird. Allerdings gibt es einen interessanten Tipp hierzu. Ich möchte euch jetzt aus dem 24. Schloka vorlesen, 9. Kapitel, Kanto 3. In diesem Teil des Bhagavatams wendet sich Lord Brahma an Krishna, um von ihm die Inspiration und die Kraft zu kriegen, die er braucht, um das Universum neu zu schöpfen. Er ist ein bisschen beunruhigt. Er fragt sich, wird es möglich für mich sein, diese Aufgabe wahrzunehmen? Er erinnert aus vorangegangenen Schöpfungen, wie schwierig das ist. Das ist nicht mal so wie das Kochen eines Sonntagsfestes. Ein Universum zu schaffen, ist eine Sache, die mit größeren Schwierigkeiten verbunden sind. Manchmal wird Brahma von seinen eigenen Schöpfungen bedroht. Einmal kommen sogar homosexuelle Rakshasas, die er gerade geschaffen hat, auf ihn zu und wollen mit ihm korpulieren. Nicht? Es ist total heavy. Manchmal verliert er seine Sinnenkontrolle, nimmt die Form einer Stute an, um seiner Tochter nachzulaufen. Ein anderes Mal, er muss also öfters den Körper abgeben, der völlig verunreinigt ist durch eine materialistische Mentalität, und muss einen neuen Körper annehmen, um weiter schöpfen zu können. Das ist wirklich ein Kampf ohne Gleichen für ihn, dieses Universum zu schöpfen. Der muss sich da wirklich surrendern. Also, genauso wie man Literatur verteilt, wenn man über 300 erreichen will oder über 250. Man muss, das geht schon in die Knochen, nicht Schüttlampe, man muss sich da surrendern. Das tut man nicht mal so flötend. Da muss man wirklich seinen Tagesablauf einteilen und dann wirklich loslegen. Es ist ein kleiner Kampf. Auf der anderen Seite natürlich irgendwann merkt man, dass einfach Krishna übernimmt und dann fragt man sich, wie alles möglich ist. Dann fliegen die Bücher nur so raus durch Krishnas Mercy. Aber also man merkt, dass wie gestern Brihabanu schluckend zur Kenntnis genommen hat, dass zwei Matas vor ihm sind. Da man merkt, das kam so die Frage, verteilen die auch Sonntag? Ja, sagte mich überlegt, ja, schon. Ach, das kann jeder, sagte er. Aber man merkte, das saß ihn so, das hat ihn so gewurmt. Das war richtig schön mit anzusehen. Also einfach zu sehen, wie denn. Nicht? Es ist schon auch für Brihabanu Surrender. Es ist nicht einfach. Wir sollten das hier nicht beschönigen. Obwohl da Krishnas Energie ist, sich hinzugeben zu dieser Energie, da muss man sich ganz schön zusammennehmen. Ist es nicht Shuklambar? Nicht so? Ein bisschen schon, oder? Manchmal muss man schon wirklich. Gut. So, Krishna ist bereit, die Vaishnavas zu beschützen. Das ist der Punkt, den ich hier machen möchte. Er sagt, Brahma möchte vom Herrn beschützt werden, weil er mit sehr vielen üblen Lebewesen in Berührung kommen muss. Genauso wie wir auf Sankirtan. Ein gewöhnlicher Brahmana kann durch seine Gemeinschaft mit vielen gefallenen bedingten Seelen die Brahma-Tejas oder die Macht brahmanischer Vortrefflichkeit einbüßen. Brahma, der beste aller Brahmanas, befürchtet auf solche Weise zu Fall zu kommen und betet daher zum Herrn um Schutz. Dies ist für alle eine Warnung, die im spirituellen Leben fortschreiten wollen. Also höret, hier kommt eine Warnung. Wenn man nicht vom Herrn genügend beschützt wird, kann man seine spirituelle Stellung verlassen. Man muss daher ständig zum Herrn um Schutz beten und um den Segen seine Pflicht erfüllen zu können. Auch Sri Chaitanya vertraute seinen Geweihten seine Missionstätigkeit an und sicherte ihnen seinen Schutz gegen den Angriff materiellen Einflusses zu. Der Pfad spirituellen Lebens wird in den Veden mit der Schneide eines scharfen Rasiermessers verglichen. Eine geringe Unaufmerksamkeit kann sogleich verheerende Folgen haben und ein Blutbad anstellen. Doch wer eine völlig ergebene Seele ist und bei der Erfüllung seiner ihm anvertrauten Pflichten immer beim Herrn Schutz sucht, hat nichts zu befürchten. Er wird nicht in materielle Verunreinigung fallen. Also, Shri Krishna beschützt diese Devotees, die herausgehen. Wenn ein Lebewesen den Wunsch hat, sagt Prabhupada, dem Herrn in transzendentalen, liebevollen Dienst zu dienen, hilft der Herr dem Gottgeweihten auf vielerlei Weise als der Chaitya Guru, der spirituelle Meister im Innern, und so kann der Gottgeweihte wunderbare Dinge tun, die jenseits materieller Vorstellung liegen. Alles wird erklärt. Auf dem Marathon geil. Also, während wir unseren Sankirtan-Service tun, müssen wir ausreichend Schutz suchen bei Shri Krishna, denn sonst werden wir nicht vor den Auswirkungen dieser üblen Gemeinschaft mit diesen Materialisten bewahrt bleiben. Es ist sogar so, dass Krishna, wenn der Devotee auf Sankirtan schickt, seine ungesehenen Diener schickt, die dem Devotee assistieren. Prabhupada sagt hier, es heißt hier von Shukadev Goswami im Text, die Vishnu-Dutas beschützen die Geweihten des Herrn vor den Händen von Feinden, von neidischen Wesen wie den Christen, es steht actually hier nicht drin, und sogar von meinem Einfluss, Entschuldigung, ich hatte gesagt, Shukadev Goswami sagt das, es stimmt nicht, das ist Yamaraj, der das sagt. Die Vishnu-Dutas beschützen die Geweihten des Herrn vor den Händen von Feinden, von neidischen Wesen und sogar vor meinem Einfluss, wie auch vor Störung durch die Natur. Die Vishnu-Dutas erscheinen. Es gibt jetzt einen Film in der deutschen Filmindustrie, actually nicht in Deutschland, der heißt Ghosts. Habt ihr bestimmt Werbereklame gesehen dafür? Einer der Bhaktas, der an dieser Stelle unerwähnt bleiben möchte, ist also in den Film gelaufen, weil er gehört hat, dass der besonders heilig sei, dieser Film, dadurch, dass ihn, es haben ihn schon auch sehr große Devotees gesehen. Der Grund hierfür ist folgendes: Der ist nach dem Bhagavatam gedreht worden. Jedenfalls in einer Stelle. Die eröffnende Szene fängt so an: Der Mann, ein Mann, wird überfallen. Er ist mit seiner Freundin zusammen. Und der Mörder, also nicht der will, dieser, der ihn überfällt, will ihn einfach nur sein Portemonnaie abnehmen. Die Geldbörse. Und es kommt zu einem Handgemenge. Er gibt die Geldbörse nicht raus. Und der Mörder schießt unglücklich und schießt auf ihn. Man hört so einen Knall. Bom! Mit Schalldämpfer. So, der Mann wird gezeigt, rennt dem diesem Gangster hinterher, kriegt ihn zu fassen und schlägt ihn. Schlägt aber immer mit durch ihn durch und kann nicht verstehen, was geschehen ist. Schlägt durch ihn durch. Und dreht er sich um und geht zu seiner Freundin zurück und sieht, wie die seinen blutenden Leichnam in den Händen hält. Er kann sich zuerst natürlich nicht erklären, was geschehen ist. Er geht dann mit und begleitet die Ambulanz, die den Körper ins Krankenhaus hineinbringt. Und das will er immer sagen, also ich bin doch hier, ist doch alles in Ordnung. Plötzlich kommt einer durch die Wand marschiert und sagt, folgendes, du bist jetzt ein Geist. Du hast keinen grobstofflichen Körper mehr. So geht das also. Und er lernt dann von einem anderen Geist, also wie man Materie manipuliert, und macht sich dann drauf, seinen Mörder aufzuspüren und bringt ihn dann auch um die Ecke. Und dann kommen so aus der Erde so die Yamadudas rausgekrochen und machen Geräusche. Und es soll sehr furchterregend aussehen. Also nichts für die Vogis, sonst schläft man schlecht. So. Wie in dem Film. Und dann kommt, das ist natürlich hier so ein bisschen übertrieben, so einfach geht das nicht, dann kommen die Vishnu-Dudas und holen ihn ab. Das ist tatsächlich, dann regnet so ein Silberregen, so kommt so rausgesilbert, und da manifestieren sich so schöne Gestalten und holen ihn, ach, komm jetzt mit uns. Nicht, weil er der Gute ist im Film. Nicht? Also eine grobe Übertreibung. Da muss man schon Devotee sein, damit die kommen und einen also weiter begleiten. Aber jetzt nur zum Sagen, diese Vishnu-Dutas sind tatsächlich reale Personen, die kommen nicht nur in den Bhagavatam vor, die helfen den Vaishnava in überragender Weise auch vor Gefahr. Prabhupada diskutiert in diesen interessanten Erläuterung. Er sagt, manchmal fürchten sich die Mitglieder der Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein vor der drohenden Gefahr eines Weltkrieges. Diese Erläuterung hat auch eine Geschichte. Srila Harikesh Maharaj hatte Prabhupada, war dieses Mitglied der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Er hatte sich Sorgen gemacht und hatte Prabhupada gefragt, was passiert denn mit den Devotis in einem dritten Weltkrieg? Gesagt, dass er diese Frage Prabhupada gestellt hat, und daraufhin hat Prabhupada das in die Erläuterung reingebracht. Also manchmal fürchten sich die Mitglieder der Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein vor der drohenden Gefahr eines Weltkrieges und fragen, was geschehen würde, wenn ein solcher Krieg stattfinden würde. Sie sollten in jeder Gefahr darauf vertrauen, dass sie von den Vishnu-Dutas oder der höchsten Persönlichkeit Gottes beschützt werden. Wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird, Konteya Pratijana Janihi Nami Bhakta Pranashyati. Materielle Gefahr ist nicht für Gottgeweihte bestimmt. Schön, nicht? Das wird auch im Srimad Bhagavatam bestätigt. Padam Padam Yadvitam Vipadam Natesham. In der materiellen Welt lauert auf jeden Schritt Gefahr, doch sie ist nicht für die Gottgeweihten bestimmt, die sich den Lotusfüßen des Herrn völlig hingegeben haben. Das ist auch die Erklärung dafür, dass die Gottgeweihten diejenigen sind, die am meisten Totalschaden im Universum haben mit ihren Autos, aber niemals, also es passiert da nichts. Es kommt manchmal vor, sicher, das ist eine absolute Ausnahme. Wir hatten da eine Mataji-Gruppe, die da so im Frontalzusammenstoß hatte, nicht? Und dann auch körperliche Schäden davon trug. Aber auch da, ich glaube, das war die, ja, ich weiß, wer es war. Bhavishya war es doch. Du warst es doch, oder? Du bist mit voller Elan aus dem Fenster doch rausgeschossen. Ist das richtig? Und dann gelandet irgendwie unglücklich auf der Straße. Und das ist normalerweise tödlich. Ich meine, wenn man da so rausschießt aus dem... Du bist richtig geflogen, nicht? Richtig weit, so 2, 5 Meter so. 10 Meter, großartig. Also ich meine von der jetzt von nicht jetzt von der also großartig, dass Krishna dich so beschützt hat in dem Sinne. Das ist also 10 Meter, ist ganz schön weit. Von hier bis da hinten. Ist einmal durch den Raum sozusagen, oder? Wie kann man das sehen? Oder? Eigentlich schon, oder? 5? Ja, einmal durch den ganzen Raum. Mit voller Geschwindigkeit. Und jetzt verteilt sich schon wieder Bücher. Irgendwas 33. Platz oder 15 oder ich weiß nicht genau. Sehr hoher Platz. Und so, das ist Nektar. Die Vishnu-Dutas haben sie beschützt. Das machen die Vishnu-Dutas immer. Die machen die unglaublichsten Dinge. Man müsste mal Filme drehen über die Totalschaden der Devotees. Das ist nicht normal. Also das war auch bei meinem großen Bruder so, hat sowas ähnliches, ist aus dem Auto rausgeschossen und lag dann da mit ausgerenkter Wirbelsäule, hatte aber keinen Schmerz und fing an zu der Ambulanz zu predigen. Und die so, ja, wir sind nicht der Körper und so. Nicht? Und hat da gepredigt und Sie konnte das natürlich nicht so gut nachvollziehen, also es war ein bisschen schwierig für sie in der Situation. Die Vishnu-Dutas sind da. Mit anderen Worten, der Gottgeweihte kann einfach in dem Verständnis sein, dass Krishna ihm hilft bei dieser transzendentalen Sankirtan-Mission. So, mit diesem Verständnis möchte ich euch alle inspirieren, euch der Sankirtan-Mission euch da reinzugeben, besonders in dieser Woche, keine Angst zu haben, sicherlich diese etwas mulmige Gefühl, bevor man rausgeht, ist immer da, auch bei großen Sankirtan-Devotees wird es heute klappen, aber man braucht da einfach keine Angst zu haben, wenn man Zuflucht sucht bei den Lotusfüßen Krishnas, man braucht nur kurz zu beten zu Krishna. Prabhupada sagte einmal, das ideale Gebet für uns sei, Krishna, bitte gib mir die Kraft, dir zu dienen. Wenn wir das beten, Prabhupada sagte, alles andere, jedes andere Gebet wird uns nicht glücklich machen. So dieses Gebet eignet sich auch für Sankirtan, weil man immer so wenig Zeit hat. Nicht? Das ist nur ein Satz, den kriegt man schnell hin, aber mit Gefühl natürlich, nicht so, so runtersagen, nicht? Gebetsmühle. Nicht, das geht nicht, man muss da schon dabei sein natürlich. Nicht? Und dann soll man einfach wissen, es ist Krishnas Ziel, diese transzendentale Literatur verteilen und man soll sich einfach total fallen lassen da rein. Einfach springen mit großem Elan, Krishna wird einen auffangen und ein Tragen zu den bedingten Seelen. Je mehr man sich fallen lassen kann vom falschen Ego, vom Geist und so weiter, sich einfach davon verabschieden kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass man von Krishna dann auch aufgefangen wird und genommen wird. So, das sind so ein paar Bemühungen, euch zu ein paar Punkte aus Prabhupads Büchern zu geben, sodass ihr die Seriosität dieser Bemühung seht. Es ist also durch die Verse im Bhagavatam ist es bestätigt, dass dieser Sankirtan eine große transzendentale Bemühung ist. Wir hatten gesprochen davon, dass Krishna sich abhängig macht von seinen Devotees, um sein Ziel zu erfüllen. Deswegen braucht Krishna uns hier. Es ist nicht so, dass wir sagen sollten, oh, Krishna braucht das doch eigentlich nicht. Nein, Krishna braucht es. Der zweite Punkt, den wir erläutert hatten, wir hatten über das Instrument gesprochen, an und für sich ein schwierig verständlicher Punkt, da Krishna im Grunde genommen derjenige ist, der alles macht, trotzdem aber durch seine Devotees alles macht. Nicht? Und wir hatten gesprochen über die Gefahrenpunkte, die sich ergeben in der Gemeinschaft auf der Straße mit weltlich gesonnenen Menschen. Wir hatten darüber gesprochen, wie es einen tatsächlich beeinflusst und hatten als Lösung dafür vorgeschlagen, dass man sich genau wie Lord Brahma, der mit unliebsamen Personengemeinschaft hatte im Schöpfungsvorgang, dass wir uns genau wie Lord Brahma an Krishna wenden, sodass Krishna uns hilft. Und wir hatten dann weiter noch ausgeführt, wie die Vishnu-Dutas, die Gesandten Krishnas, kommen und dem Devotee dann auch tatsächlich helfen, sodass er keine Angst haben muss. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Aniruddha Prabhu. Darauf an, wie man es präsentiert beim Predigen. Man muss es sicher präsentieren. Man muss davon selber überzeugt sein. Dann tun die Menschen das auch verstehen. Das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, dass Prabhupada sogar mal gesagt hatte, dass Krishna uns die ganze Welt geben könnte und dass wir tatsächlich da fiel das Wort 18 Tagen die Welt übernehmen könnten. Doch er wies uns darauf hin, dass wir noch nicht reif genug wären dazu. Wir würden das vielleicht missbrauchen, weil wir noch nicht spirituell fortgeschritten genug sind. Als Bewegung meine ich jetzt. Es gibt sicherlich Individuen innerhalb der Bewegung, die sehr groß sind. Das brauchen wir, werden wir natürlich nicht denjenigen sagen, zu denen wir predigen. Der nächste Punkt ist, dass die Art und Weise, wie Krishna die Welt übernimmt, nicht politisch ist. Nicht durch Wählen und durch großes Ansehen. Das geschieht zum Beispiel durch die Buchverteilung. Jeder, der so ein Buch kriegt, wird über kurz oder lang, das sind ja Zeitbomben, die nach einiger Zeit erst eingehen oder losgehen, dann wird es losgehen. Ich habe einmal gehört, wie durch die Buchverteilung die Samen gelegt werden für diese Periode, von der Srila Prabhupada spricht, nämlich 10.000 Jahre, die an das goldene Zeitalter anmuten. Das sind Samen, die jetzt erst langsam aufgehen. Und wir sehen da schon einige Anzeichen. Überall auf der Welt werden langsam so das Bewusstsein der Menschen beeinflusst. Die denken plötzlich, man muss vegetarisch leben. Das wird mehr und mehr werden solche Gedanken einfach verbreitet, nicht? Die dazu erstmal die die Leute erstmal vorbereiten, ein wenig sündloser zu leben. Das ist auch wichtig. Denn Bhogaishvaya Prasaktanam, wer zu sehr an Sinnbefriedigung zum Beispiel anhaftet, kann niemals Krishna bewusst werden. Das ist ein langsamer Prozess, durch den Krishnas spirituelle Revolution funktioniert. Wir sehen das auch beim Predigen, dass mehr und mehr Devotees kommen, die auch sehr qualifiziert sind. Adi Shesh kennt in der DDR ein paar, zum Beispiel eine junge Fallschirmspringerin, die interessiert ist am Krishna-Bewusstsein. Und das wohl auch, denn ich kenne ein paar Prominente, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Mit anderen Worten, es geschieht tatsächlich etwas. Nur es mag nicht so geschehen, wie es die Materialisten erwarten, so dass wir jetzt ins Europaparlament kommen, ein Ehuda wird Präsident so weiter und so fort. Genau, Govinda, Verteidigungsminister. Nicht, also auf diese Weise wird das. Jetzt. Please go to the translation. Sudarshan fragt, die Kamis, also manchmal wird die Frage gestellt, wir sind positive Denker und wir denken, die Kamis sind negative Denker. Die Kamis denken von sich jedoch, sie wären positive Denker und die Devotees wären negative Denker. Dieser Konflikt wird von Krishna in der Bhagavad Gita erklärt. Das heißt dort, diejenigen, wie verschieden die Gottgeweihten von den Kamis sind. Und zwar wird gesagt, was, also ich kann den Sinn, wie wird das direkt ausgedrückt? Ich weiß, es ist sinngemäß natürlich. Was Tag ist für alle Wesen, was Tag ist für den Gottgeweihten, ist die absolute Nacht für den Materialisten. Und was die Zeit des Erwachens und das, was Tag ist für den Materialisten, ist Nacht für den Devotee. Nicht? Damit ist zum Beispiel auch der Tagesablauf gemeint. Aber mehr noch die Wertevorstellungen, die dort herrschen. Der Gottgeweihte hält Dinge für absolut wertvoll, die der Nicht-Gottgeweihte für weniger wertvoll hält. Prabhupada bespricht auch diesen Punkt in seinem Artikel, wer ist denn verrückt? Und stellt dort die Frage, die Kamis denken, die Devotees sind verrückt und die Devotees denken, die Kamis haben sie nicht alle. Nicht? Und die Frage ist, wer ist verrückt? Und Prabhupada löst diese Frage, indem er sagt, dass die Devotees im Rechte sind, weil der Kami nicht weiß, wer er ist. Er denkt, er ist der Körper. Und deswegen, aus dieser Grundillusion kommen alle anderen Illusionen hervor. Wie jemand, der in einer verrückten Anstalt lebt, der ist überzeugt von etwas, was nicht tatsächlich ist. So ist das zu verstehen. So, warum das so ist, fragst du? Das ist einfach. Weil die Materialisten es vorziehen, in Maya zu sein. Die wollen diese materielle Welt genießen, wollen sich deswegen mit dem materiellen Körper identifizieren. Der Data hat sich ja gegen die Frage. Ja. Aber das sind alles keine Sangetan Devotees, so liebenswürdig wie. Lass uns vielleicht noch sehen, ob Sangetan Devotees da sind, und dann kommen wir zu dir. eisige Schweigen. Ich habe, glaube ich, nicht die richtigen Themen gefunden heute. Oder vielleicht mal sind sie alle klar. Also, ja, denn Ulrike ist dein Name, nicht? Frag das. Feurig ist. Ja. Wie es ihr jetzt geht sozusagen, ob sie da auf dem Krankenlager liegt sozusagen oder ja. Wie kommen die damit klar mit diesen Schwierigkeiten? Ja. Schön, Ulrike macht sich Sorgen um die Halbgötter. Es ist so, dass tatsächlich Bhumi, als da so eine Ausbeutung stattfand, seitens nicht gottgeweihter Dämonen, Tränen in den Augen hatte und an den Milchozean gegangen ist, um Hilfe zu suchen bei Vishnu. Also es war schon ein Grund zu Tränen für sie. Sie war da richtig betroffen und berührt. Das ist die eine Erklärung. Nun, zur gleichen Zeit musst du dir darüber bewusst sein, dass diese Devatas keine physischen Körper haben. Nicht? Wir hatten das neulich diskutiert in Dresden. Da hat ein Bhakta gefragt, wie sollen wir uns Dharma den Bullen vorstellen, der plötzlich anfängt zu sprechen, obwohl ja eigentlich die Stimmbänder eines Bullen nur Mu sagen können, fängt Dharma an zu sprechen. Wie ist das möglich? Das ist offensichtlich ein höherdimensionales Wesen, um es in Sataputra-Sprache auszudrücken, ein Wesen, das auf einer anderen Dimension existiert und deswegen anders auch reagiert. Und so ist es auch mit Bhumi. Du musst jetzt nicht denken, dass ihr Sari zerrissen ist von den inneren Explosionen, die da stattfinden bei Atombombenversuchen und dass sie abgemagert ist, weil die Feldfrüchte nicht mehr wachsen und so weiter und so fort. Die werden nicht so berührt, aber bekümmert sind sie schon. Das erfahren wir doch. Die nehmen das schon ernst. Die sagen nicht, ach, juckt mich nicht, ich bin in einer anderen Dimension. Nicht? Die sind schon bekümmert. Schön. Dann haben wir hier ein natürliches Ende gefunden. Und nochmals, Paus, Madetis, die ihr gehen könnt, nicht gehen könnt, Schwierigkeiten in eurem Leben habt, keine Schwierigkeiten im Leben habt, es ist egal. Jetzt kommt die Woche, wo es drauf ankommt. Bitte gebt euer Bestes nochmal, dass wir es schaffen und dass ihr vor allen Dingen auch kleine Flügel wachsen lässt, die euch helfen, dann im großen Ekstase noch rüber zu schweben über die Feiertage und dann hinein zu schweben in diesen Sankirtan-Endmarathon, dieses Festival in der Schweiz, was schon jetzt verspricht, sehr ekstatisch zu werden. Transcendental Marathon Key. Ja. Right.